Und das ist eine Unterstellung, ja, dass Menschen nicht motiviert sind oder dass man Menschen motivieren kann. Motivation ist in einem hohen Maß immer intrinsisch.
Führung heißt, die Rahmenbedingungen zu setzen, damit das Unternehmen und das Ganze erfolgreich ist. Und das heißt, immer die Menschen in ihrem Besten zu fördern und nicht zu kontrollieren wie kleine Kinder.
Es geht darum, im Unternehmen Demotivation zu verhindern. Alles abzuschaffen, was Menschen die Motivation raubt. Das ganze Thema Mitarbeiter mitnehmen, das hört sich ja so an, als ob die als erwachsene Menschen wie Kinder am Bahnsteig stehen und nicht wissen, wo hinten und vorne ist. Ja?
Wir sind keine Busunternehmer, wir sind keine Spediteure, wir sind keine Taxiunternehmer. Wir brauchen niemanden abholen. Wenn in Deutschland eine Entwicklung nicht getan wird, sagt man immer, ja, aber die Susi kann nicht mit. Und deshalb müssen die anderen 800 auch stehen bleiben. Das dient dazu, sozusagen Veränderungen immer zu verhindern. Das liegt nicht an der Susi, sondern das liegt an denen, die nicht gehen wollen.
Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamero.
In der heutigen Episode sprechen wir darüber, warum viele Unternehmen an Selbstbeschäftigung sterben und nicht an fehlenden Ideen. Was passiert, wenn Reporting wichtiger wird als Wertschöpfung, wenn Kontrolle als Führung verkauft wird und wenn niemand mehr weiß, wofür das Ganze eigentlich gut sein soll? Unsere Gäste sind Wolf Lotter und Oliver Sover. Zwei Männer, die aufräumen wollen mit dem Management-Klamauk unserer Zeit. Lieber Herr Lotter, lieber Herr Sover, warum ist das größte Hindernis für Transformation nicht der Markt, sondern das eigene Management? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier, bei Scharf und Sinnig. Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Simon, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Scharf und Sinnig. Heute sprechen wir über ein Thema, das auf jedem Strategiefoliensatz zu finden ist und trotzdem in vielen Unternehmen kaum gelingt: Transformation. Das Wort ist allgegenwärtig, doch was es wirklich bedeutet, bleibt oft diffus. Denn es geht nicht um das nächste Change-Projekt oder ein neues Tool, sondern um die grundsätzliche Frage, wie wir Arbeit, Verantwortung und Führung verstehen. Und nebenbei bemerkt, heute ist für uns eine kleine Premiere, denn wir haben zum ersten Mal gleich zwei Gäste in unserer Runde. Bei uns sind Wolf Lotter und Oliver Sover, zwei Menschen, die sich aus ganz unterschiedlichen Welten dem Thema Transformation nähern. Wolf Lotter ist Mitgründer von Brand 1, ist einer der profiliertesten Denker über den Wandel von der Industrie zur Wissensgesellschaft. Seit Jahrzehnten prägt er den Diskurs darüber, wie Veränderung gelingen kann, wenn man sie endlich ernst nimmt. Oliver Sover ist Geschäftsführer der Beutelhauser Gruppe, einem der größten Handels- und Dienstleistungsunternehmen in Deutschland mit rund 1500 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von über 600 Millionen Euro. Er bringt die Perspektive aus der Praxis mit, aus der Führung eines Unternehmens, das tagtäglich beweisen muss, wie man Zukunft konkret gestaltet. Gemeinsam haben die beiden das Buch Transformation, Theorie und Praxis für die Führung geschrieben. Ein Werk, das versucht, Theorie und Realität wieder zusammenzuführen. Lieber Herr Lotter, lieber Herr Sover, herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Wie schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Auch, ja. Ist die Vorstellung soweit korrekt gewesen? Möchten Sie etwas korrigieren oder etwas Bedeutsames hinzufügen? Sie hätten jetzt die einmalige Möglichkeit.
Okay. Alles gesagt.
Alles gesagt, sehr genau. Gut, das freut mich. Das freut mich. Simon, du hast die erste Frage.
Ja, ich würde gleich einsteigen mit einer etwas, ich sage jetzt mal fast schon provokanten Frage. Es gibt eine Menge Bücher auf dieser Welt, es gibt eine Menge Wirtschaftsbücher auf dieser Welt. Warum ein weiteres?
Es gibt viele Wirtschaftsbücher, es gibt viele Bücher, klar, aber es gibt wenige, die Fundamente versuchen zu legen, wo man mal sagt, bleibt mal stehen und schaut mal, was das eigentlich ist, worüber wir da reden. Und ich glaube, das ist das Entscheidende an dem, was unser Buch unterscheidet von anderen. Was sind die Grundlagen dieser ganzen Geschichte?
Also ist dieses Buch ergänzend zu verstehen, also ergänzend zu der bisherigen Change, Transformationsliteratur wie von John Kotter oder von mir ist auch Simon Sinek? Oder ist es so eine eigenständige Haltung, die Sie da vermitteln möchten?
Das ist was ganz Eigenständiges, weil ich sag mal, keiner von uns beiden kennt alle Bücher, die dazu geschrieben wurden, ja, sondern das ist einfach was ganz Lebenspraktisches und ich glaube, ich kann das ganz gut beurteilen, weil ich sag mal, ich kein Theoretiker bin, sondern Praktiker. So dass wir beide dann in dem Buch wirklich mal die Grundlagen der Theorie aufgeschrieben haben, dass man die Zusammenhänge gut verstehen kann und vor allem ganz praktische Handlungsempfehlungen geben, die auch im wahren Leben funktionieren.
Nun haben Sie sich ja intensiv mit Transformation beschäftigt, zwangsläufig. Das ist ja so einer Ihrer zentralen Punkte, kann man sagen. Wenn wir jetzt diesen zentralen Punkt Transformation einmal sehen und den Bedarf sehen, den wir gerade haben, Glauben Sie denn, man kommt um Transformation aktuell überhaupt herum? Weil früher war das mir so ein bisschen so nice to have. Jetzt scheint das ja lebensnotwendig. Haben Sie den Eindruck auch?
Absolut. Aber ich meine, das ist eigentlich auch keine neue Erkenntnis, ja. Und ich glaube, wenn man über Transformation redet, sollte man wirklich mal den Begriff ein Stück weit klären, um was es da letztendlich geht, ja. Und eigentlich muss man mal sagen, es ist back to the roots. Ja? Die Frage ist, warum gibt's Unternehmen? Und was findet jeden Tag im Unternehmensalltag statt, was mit Wertschöpfung oder mit Kundeninteressen nichts mehr zu tun hat? Und es gilt, alles abzuschaffen. Alles abzuschaffen, was keine Wertschaft. All den ganzen Firmenautismus, den es da gibt, diese vertikalen Abteilungssilos, die ganzen Hierarchieebenen. Die Frage ist, was hat das mit Wertschöpfung zu tun? Zahlt es irgendwie auf den Kundennutzen ein oder ist es nur Selbstbeschäftigung? Und das hat viel mit Ordnung und Struktur in der analogen Welt zu tun. Und wenn man alles reduziert hat, dann gelingt auch Digitalisierung. Ja.
Das führt zur Frage, ist in dem Falle denn im Prinzip Transformation synonym zu Lean-Management zu verstehen? Ist das dasselbe?
Also das würde ich verneinen, weil gerade unter dem Begriff des Lean Management genauso viel Business Theater gemacht wird wie unter vielen anderen aktionistischen Theorien, die kurz mal durch das Land gejagt werden. Das sind alles mit Hötchen und Prozesse, ist nicht das, worum es hier geht. Es geht darum, dass wir verstehen lernen, dass wir die Dinge wieder so sehen müssen, wie sie eigentlich sind. Das heißt, relativ klar einfach fokussieren darauf, warum tun wir das und für wen. Und dann ist Transformation ein unvermeidlicher, normaler Prozess, wo es gar nicht ohne dem geht. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendetwas nicht transformiert. Das heißt ja immer verwandeln, wobei nicht fauler Zauber, und das ist mir immer wichtig, dass ich das dazu sage, also noch ein Methödchen verkaufen oder noch irgendeinen neuen Hype durchs Dorf treiben, wo schon genug sind, und sich dann vom Wesentlichen abzulenken. Nein, Transformation heißt Fokussierung. Ich habe über 40 Jahre lang die Management-Landschaft durchmessen und mir das angesehen, was da passiert. Es ist wahnsinnig viel Beschäftigungstherapie. Es ist wahnsinnig viel Energie im Erhalt dessen, was da ist, in der eigenen Macht, in der eigenen Herrlichkeit. Und an anderen wird experimentiert. Und ich glaube, das muss sich aufhören. Es geht darum, dass wir im Zeitalter der Wissensökonomie sind und nicht mehr im Zeitalter des Hamsters, der im Rad läuft. Und wir brauchen Konzentration und Fokus auf Wissen und dazu brauchen wir Räume und dazu brauchen wir diese Transformation. Sonst sind wir fertig.
Sie sagen, wir brauchen Räume. Was heißt Räume in dem Fall?
Und physisch heißt es, dass wir die Leute das tun sollen, wofür wir sie eingestellt haben, unter Bedingungen, die dafür optimal sind. Beschäftigt mich jetzt gerade an anderer Stelle mit dem Drama des Großraumbüros und der vielen Experimente drumherum. Diese Legebatterien sind kontraproduktiv und eigentlich müsste man die Leute, die das verkaufen, einsperren, weil sie dafür sorgen, dass das Wirtschaftswachstum und die Produktivität und der Wohlstand und die Entwicklung der Menschen in diesem Land massiv gefährdet werden. Sie tun es aber, weil sie im Fall falschen Managementbüchern ausgebildet wurden und weil sie eine alte militärische Disziplin sozusagen aufrechterhalten, nämlich die, wenn ich alle Leute kontrolliere, dann kann ich die Arbeit auch ordentlich machen. Das ist Blödsinn von gestern. Das funktioniert nicht mehr, aber trotzdem hält man daran fest. Und jede Reform tut so, als ob das der Kern des Wesens wäre, dass wir fleißiger sein müssen. Das ist Unfug.
Ja. Und Herr Wolf, vielleicht nochmal ergänzend dazu, das Schlimme sind nicht die Leute, die das verkaufen, ja, sondern das Schlimme sind die Unternehmensleitung, die die Zusammenhänge nicht denken können und die Sachen einkaufen und dann auch tun. Ja. Genau. Und deswegen alles Elend beginnt von oben. Ja. Da muss man in der Unternehmensleitung klar denken und diese institutionellen Voraussetzungen schaffen, damit überhaupt, ich sag mal, sowas auch auf Arbeitsebene möglich wird.
Ja, da sind wir uns ganz einig. Ich glaube, dass die Verantwortungslosigkeit und diese Frage, wo man dann immer sagt, ja, das liegt ja im Trend, da müssen wir mitmachen. Nichts anderes ist als ein Ablenkungsmanöver, das wiederum dazu führt, dass man seine Hausaufgaben nicht erledigt. Die Frage ist, was braucht mein Kunde? Stellen wir innovative Produkte her? Lösen wir Probleme oder verwalten wir sie nur? Das alles sozusagen ist der Kern unseres Buches und da merkt man schon, das unterscheidet sich doch ein wenig von den Zaubermitteln, die sonst so verkauft werden.
Mhm. Dieser Begriff Business Theater, der spielt bei Ihnen ja immer wieder eine Rolle, wir hören den immer wieder. Wie genau würden Sie das definieren? Also so tun, als ob aus Verlegenheit Dinge machen, damit was passiert ist, oder?
Ja, ich meine, letztendlich, ich man muss ja mal überlegen, alles, was eben nur vertikal ins Unternehmen geht, alles, was auf Arbeitsebene von den Leuten nicht entschieden werden kann, ja, die Frage ist, warum? Weil es gibt ein paar Dinge, die sind auch okay, aber in der Regel können Menschen, ich sag mal, die leistungsfähig sind und auch leistungswillig sind, die können die Dinge auch erledigen, man muss ja auch per Institution lassen, ja. Und alles abzuschaffen, was vertikal ins Unternehmen geht, das ganze Reporting in einem hohen Maße, Incentivierung, Berichtswesen, Anträge, die es da gibt, das ist alles Autismus, ja, das ist alles Zirkus. Und das schafft alles keinen Wert, ganz im Gegenteil, das verursacht in einem hohen Maß Transformationskosten. Und das muss man sich überlegen, ist der Kunde dafür bereit, ich sag mal, das Geld noch dafür auf den Tisch zu legen?
Das ist ja dann doch ein ziemlich radikaler Schritt, oder? Wenn ich sage, ich schaffe zum Beispiel Reportings ab.
Die Frage ist, was damit radikal auch gemeint ist, ja, weil ich meine, da spielen ja unwahrscheinlich viele Sachen mit rein. Du brauchst Kennzahlen, um Unternehmen zu steuern, ja, aber das ist wie, ich habe eine Schreinerausbildung, da lernt man mit Werkzeug umzugehen. Die Frage ist, wie geht man mit den Werkzeugzahlen um, ja? Und wenn man damit falsch umgeht, dann richtet man unwahrscheinlich viel Schäden an, ja. Und das kann man reihenweise beobachten. Und das ist eben diese unklare Denke auf Unternehmensleitungsebene. So werden dann die Unternehmen gezimmert per Institution, ja. Da werden Abteilungen aufgebaut, ja. Und dann redet man auf Menschen ein, die sollen doch zusammenarbeiten, obwohl die sich in, das sagt das Wort schon, abteilen, ja. Obwohl sie Abteilungs Experten sind letztendlich, danach gesteuert werden, ja, und vielleicht sogar noch bezahlt werden. Und deswegen muss man diese Institutionen abschaffen, horizontal die Zusammenarbeit per Institution ermöglichen, wenig mit Zielen und Geldsäcken steuern. Ja.
Was ja der Klassiker noch ist, ne, dass ich im Vertrieb dann eine Provision gebe, damit auch schön motiviert ist.
Die gab es früher bei uns auch. Ja. Wir haben über 70 Vertriebsleute, die waren früher alle in einem hohen Maß auch incentiviert. Ja. Und das ist aber alles weg. Bei uns haben die Festgehälter. Und das ist eine Unterstellung, ja, dass man Menschen, ich sag mal, dass Menschen nicht motiviert sind oder dass man Menschen motivieren kann. Motivation ist in einem hohen Maß immer intrinsisch. Ja.
Ich würde also sagen, im Prinzip, Intensivierung quasi, sowas auch im Vertrieb oder im Marketing, also Anteile machen keinen Sinn.
Nee. Man muss sich immer das mal von der Logik her überlegen, ja. Letztendlich Menschen, ich sag mal, ich glaube, da sind wir uns einig, die meisten Menschen, die können was, ja. Die sind leistungsfähig, die sind gut ausgebildet, ja. Und die sind auch leistungswillig, ja. Die kommen ins Unternehmen, weil man per Employer Branding dermaßen auf die Tonne gehaut hat und wir sagen, wir sind die Schönsten und die Größten und dann kommen die, ja. Leistungswillig und leistungsfähig, aber die dürfen nicht, ja. Die dürfen nichts entscheiden. Die müssen Investitionsanträge stellen, ja. Sie müssen sich jeden Monat rechtfertigen und. Das ist im Kern die Infantilisierung von erwachsenen Menschen. Und diese Leistungsmöglichkeiten, die muss man den Leuten geben, ja, damit sie überhaupt ihre Willigkeit und ihre Fähigkeiten entfalten können. Und ich rede davon 97-98% der Menschen, nicht von allen. Eine gewisse Kriminalitätsquote, die gibt's immer. Aber mit der muss man ganz elegant leben. Ja?
So ist es. Ja. Also dürfen wir voraussetzen, dass die meisten Menschen intrinsisch motiviert sind und wir sie im Grunde genommen einfach nicht davon abhalten sollen, ihrer Arbeit, ihrer Berufung nachzugehen.
Genau. Absolut. Im Kern geht es darum, um das pointiert auf den Punkt zu bringen. Ja? Es geht darum, im Unternehmen Demotivation zu verhindern. Alles abzuschaffen, was Menschen die Motivation raubt.
Also quasi der Abbau von allen problematischen Hygienefaktoren, wenn ich da so in dieser Theorie mal bleiben.
Okay. Klar.
Sie haben gerade schon ein Stichwort genannt, was ich ja schon mal vorher quasi angedroht habe. Insofern, Sie haben gesagt, es wurde ordentlich auf die Employer Branding Trommel gehauen. Und haben Sie ja vor einigen Tagen ja gesagt, das wäre, na, ich habe den Originalton nicht mehr dabei, aber das wäre also mehr oder weniger überflüssig. Jetzt die Frage, das ist natürlich erstmal für uns hochspannend. Wieso glauben Sie, Employer Branding wäre überflüssig?
Ich glaube nicht, dass Employer Branding überflüssig ist. Ich glaube, dass es überflüssig ist, dass man sich gegenseitig was vormacht. Ja? Und das gilt sowohl für das Unternehmen als auch für diejenigen, der im Unternehmen arbeiten will. Ja? Für mich geht es darum, dass man anfängt, in einem hohen Maß sich wie Erwachsene zu behandeln und sich nicht gegenseitig die Hucke vorlügt. Ja? Und das machen Unternehmen in einem hohen Maß, dass sie per Employer Branding einfach überziehen, ja, und sich nach außen so darstellen, als ob das ein Schlaraffenland schlechthin wäre, dort zu arbeiten. Dann kommen die Menschen in diese Unternehmen und kommen mit der Realität in Berührung und stellen genau das Gegenteil fest, nämlich Demotivation an allen Ecken und Enden. Und deswegen geht es darum, genauso auch für den Bewerber, ja, dass der Bewerber auch dem Unternehmen reinen Wein einschenkt, ja, und das Unternehmen dem Bewerber auch. Und dann wird da auch ein Schuh draus. Mehr Realismus.
Also eher eine Authentizitätsfrage. Mhm.
Könnt ihr das Wort intrinsische Motivation auch übersetzen, einfach mit dem, wofür die Leute bezahlt werden und wofür sie ausgebildet werden? Wenn wir zum Beispiel sagen, lass die Leute in Ruhe arbeiten, dann klingt das schon verdächtig, dem Management, weil was heißt das? Dass wir nicht mehr kontrollieren dürfen? Nein. Dass ihr das tut, was ursprünglich der Sinn der ganzen Sache war, dass ihr Leute einstellt, die Spezialistinnen und Spezialisten sind und die machen lässt. Das ist das, was man tun muss. Und da muss man Bedingungen schaffen. Alles andere ist im Grunde genommen ja nur auch wieder so eine Selbstherrlichkeit, die sich da entwickelt hat. Und da missversteht man Führung. Führung heißt, die Rahmenbedingungen zu setzen, damit das Unternehmen und das Ganze erfolgreich ist. Und das heißt, immer die Menschen in ihrem Besten zu fördern und nicht zu kontrollieren wie kleine Kinder.
Jetzt klingt der Ansatz ja total logisch. Also es klingt ja so selbstverständlich, wenn man das von Ihnen hört. Warum glauben Sie, haben Organisationen oder arbeiten so wenig Organisationen danach? Ist der Ansatz nicht bekannt oder ist das Interesse nicht so groß oder ist es, weil es wirklich eine Veränderung ist und es dann doch vielleicht zu anstrengend wäre? Warum wird das so wenig in der Realität gelebt?
Ich glaube, dass das höchst unterschiedliche Gründe hat, ja. Und letztendlich sind wir alle auch anders trainiert und konditioniert über viele Jahre und Jahrzehnte in den Schulen, Hochschulen, in den Unternehmen auch. Und außerdem verdienen damit, wie es heute ist, viele Leute ihr Geld, ja. Und rechtfertigen sich auch damit. Was ich aber glaube oder was für mich persönlich der ausschlaggebende Grund war, das ist einfach Unwissenheit. Ja. Das ist wirklich Unwissenheit, weil man viele Jahre lang Dinge tut, guten Glaubens, nicht bös gemeint. Ja. Aber im Kern genau das Gegenteil dessen eigentlich verursacht, was man eigentlich will. Das ist fehlendes Wissen. Und wenn diese Klarheit im Kopf da ist, dann braucht man, ich sag mal, ein hohes Maß Vertrauen zu sich selber, dann auch loszulassen, das Unternehmen wirklich von den Entscheidungswegen hierarchisch auf den Kopf zu stellen. Ja. Und dann wird da auch relativ schnell ein Schuh draus. Und das hat übrigens auch nichts mit alt oder jung zu tun. Ich sag mal, so wollen eigentlich alle arbeiten. Aber das geht immer an mit Klarheit in der Birne. Ja?
Sie schreiben sinngemäß, Change Management ist das alte System in einem neuen Etikett. Woran erkennt dann ein Geschäftsführer, dass er die richtige Transformation betreibt und nicht nur ein weiteres Update, was auf dem alten Betriebssystem läuft?
Naja, der Unterschied zwischen Change Management und Unternehmertum ist ja evident. Management ist eine Domäne des Change Managements, weil man dort glaubt, dass man das System nicht ändern muss und weil man eigentlich gelernt hat, in den meisten Fällen Routinen weiter zu betreiben. Man nennt sie dann halt anders. Und das ist nicht Transformation. Transformation ist schon ein Systemwechsel im Hause selber, in der Organisation selber, der sehr intensiv ist. Und es gibt ja diese Auseinandersetzung in der Diskussion, Change versus Transformation. Ich glaube, Transformation ist die nachhaltigere, aber auch radikalere Art und Weise. Und deshalb rede ich ja immer von Fundamenten und Grundlagen. Wenn man glaubt, dass man als Manager, der dafür zuständig ist, den Laden aufrecht zu erhalten, allein damit weiterkommt, dann irrt man sich.
Könnte man dann sagen, dass Manager eher Change betreiben, Unternehmer eher Transformation?
Also ich glaube das schon. Ich glaube, dass es zwar unternehmerische Manager gibt, aber dass Unternehmer, die Skin in the Game haben, also ihre Haut selbst ins Spiel bringen, eine andere Sichtweise haben und das ernster nehmen. Das sind die Transformatoren, die wir brauchen. Wie gesagt, das kann natürlich auch jemand sein, der angestellt ist, als leitender Angestellter, aber es wird immer seltener, weil man sich da immer leichter rausreden kann und die Probleme halt so nicht sieht, wie man sie sehen sollte, nämlich dass Transformation etwas ist, was eine zutiefst unternehmerische Tätigkeit ist, wo man was machen, etwas unternehmen muss und wo man nicht einfach ein paar Sachen umsteckt, ein paar Methodchen reintut und dann geht schon wieder weiter. Ich glaube, das ist einer unserer Hauptprobleme.
Ja, so war, ich glaube, Sie haben da ein Wörtchen mitzureden.
Oder? Ich glaube, dass man das, ich bin da grundsätzlich zu, was der Wolf sagt, aber ich sage, das ist extrem personenabhängig. Ja. Und ich glaube, dieser hochgelobte deutsche Mittelstand, der könnte da aufgrund dieser Strukturen vieles tun. Da gibt es aber wenig Menschen, die die Dinge denken können. Ja? Und in der Industrie, da gibt es viele Menschen, das ist meine Erfahrung, die können die Dinge denken, aber die stoßen halt aufgrund dieser Institutionen, aufgrund der Unternehmensgröße schlichtweg an Grenzen. Ja? Oder das ist auch nicht wirklich möglich. Insofern gibt es da keine Verallgemeinerung. Ja? Aber der Mittelstand könnte eigentlich viel mehr, aber da gibt es wenig Menschen, die diese Zusammenhänge denken können und die dann auch bereit sind, ist immer tatsächlich im wahren Leben was auch zu verändern. Ja?
Wenn ich jetzt sage, ich möchte was verändern, also ich starte erst die Veränderung. Ich sage, mein Unternehmen funktioniert so nicht weiter, ich muss mich auf den Weg machen. Was sind die ersten Schritte? Was mache ich denn?
Die ersten Schritte, ich sag mal, für mich beginnt es immer mit dieser berühmten Klarheit in der Birne, ja. Und ich kann da nur aus meiner ganz eigenen Lebenserfahrung, ich sag mal, berichten und zu sagen, ein Stück weit mit einer Systemtheorie in Verbindung gekommen zu sein, mit einem Reinhard Sprenger, mit Leuten wie einem Wolf Lotter, die einem letztendlich, ich sag mal, immer wieder gedanklich helle Lichter aufgesetzt haben, ja. Ohne diese Zusammenhänge denken zu können, ohne, ich sag mal, diesen reflexartigen schnell loslaufen, wird das alles nichts. Diese Klarheit braucht man, ja. Und dann braucht man, ich sag mal, die Bereitschaft, diese Dinge, die man da über Jahre und Jahrzehnte gezimmert hat, auch wieder einzureißen.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man zuerst Inventur macht. Den Begriff benutze ich immer sehr gern. Inventur, wie die Kaufleute das immer gemacht haben früher. Langsam, bedächtig, nicht mit dem Computer, sondern mit einem Papierblock, einem Bleistift und genau schauen, was habe ich denn, was habe ich nicht. Das heißt, dieses bei mir so beliebte Klarwerden in der Birne, was der Oliver immer sagt, das ist auch ein Prozess, wo man erst einmal wieder mal feststellen muss, wer man ist. Also wiederhole das jetzt nochmal, weil wir immer dazu neigen, gerade im Management auch dazu, aktionistisch weiterzulaufen, ohne mal stehen zu bleiben und zu sagen, was ist eigentlich. Und das hat mit der Angst zu tun, als faul zu gelten. Also da sind wir wieder bei dieser fatalen deutschen Geschäftigkeit und Fleißigkeit, die ja sehr oft davon ablenkt, dass Probleme im Raum bleiben, weil man sich dann ja immer sagen kann, ich habe ja was getan. Die Frage ist halt nur was. Okay? Ich bin ein großer Freund der leistungsorientierten Arbeit, aber nicht der leistungsorientierten Arbeit der Leistung wegen, sondern der Problemlösung wegen. Und dafür muss ich erst einmal Inventur machen, da muss ich erst einmal schauen, was ich habe.
Genau, jetzt ist schon ein paar Mal gefallen, dass man eine Inventur starten soll. Also mal ein bisschen aufräumen, mal schauen, was braucht man eigentlich von dem ganzen Themen, die wir haben, was brauchen wir denn da wirklich? Wie gehe ich da vor? Also mache ich die übers ganze Unternehmen? Suche ich mir vielleicht eine Beispielabteilung aus? Ich starte den Piloten?
Also da kann ich vielleicht mal aus der Praxis sagen, wie das funktioniert, ja, weil ich sag mal, wir hatten in 2016 eine ERP-Einführung, die so richtig gegen die Wand gelaufen ist, ja. 4,5 Monate gebraucht, um dann Rechnung rauszubringen. Damit kann man Unternehmen ruinieren, ist uns nicht gelungen, ja. Und dann bist du aber gezwungen, das ist eben diese Not zu sagen, wo kommt denn das eigentlich her, ja? Und wir letztendlich als Geschäftsführung, wir hatten überhaupt nicht mehr gewusst, was eigentlich in den Unternehmen abläuft, ja? Und durch diese Not haben wir Workshops gemacht mit unseren Leuten und da ist das Arbeiten in den Workshops wirklich auf den Tisch gekommen und dann ist dir eigentlich klar geworden, was es da geht, was zu erledigen ist. Kostenstellen abschaffen, Abteilungssilos abschaffen, Mietflotten zentralisieren und, ja? Und es wird nur gehen, wenn Management, ich sag mal, seine Arbeitsweise ändert, ja, aufhört, diese Regeltermine mit Direct Reports, sondern wirklich wieder dahin zu gehen, ich sag mal, wo gearbeitet wird, in die Prozesse zu gehen, zu erleben, ja, was da jeden Tag passiert im Unternehmen und die Dinge, die den Menschen, ich sag mal, die Motivation rauben und die denen im Weg liegen, ja, an Anträgen, an Firmenbürokratie und, alles abzuschaffen. Das gelingt aber nur, wenn man da mitmacht, wenn man da hingeht und sich die Dinge anguckt, ja. Und das ist Management überhaupt nicht mehr gewohnt, ja. Sobald es Berichtsebenen gibt, ja, das ist eigentlich nur Management-Klamauk. Das ist Selbstbeweihräucherung, ja, sich gegenseitig irgendwelche Dinge erzählen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Ja.
Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
Ist es dann auch so, dass man sich nicht nur vielleicht von Gewohnheiten, von Tools trennt, sondern letztendlich vielleicht auch von Mitarbeitenden, weil es dann doch nicht so viele mitmachen möchten?
Das ist auch, kann auch eine Konsequenz sein, ja. Aber ich sag mal, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist ganz anders. Ja. Die Mitarbeitenden, die sind nicht das Problem, sondern die sind es eigentlich leid, so zu arbeiten, wie gearbeitet wird. Ja. Die würden gern anders, weil die eben motiviert sind und weil sie auch fähig sind. Die werden einem das danken. Ja. Und dann wirst du aber auch welche dabei haben, das sind aber nicht viele, die die Reise nicht mitgehen. Und von denen muss man sich natürlich auch konsequenterweise dann trennen. Ja.
Also ich glaube, dass das ganz viel auch damit zu tun hat, dass viele die Kontrolle nicht aus der Hand geben wollen oder die glauben, die Kontrolle zu verlieren. Und dieses Kontrolle verlieren, das ist so eine Angst, ja, die man hat, wenn man ständig herumrennt. Das ist wie so mit 250 durch die Kurve, aber nicht wissen, ob es noch geht. Und das ist eben, glaube ich, der Fehler. Unternehmerisches Denken ist viel fokussierter und ruhiger und souveräner. Wir haben eine Form von Management gezüchtet geradezu, die sich im Aktionismus gefällt. Und dieser Aktionismus, und hat mit Quartalsberichten und zu tun, aber auch im Mittelstand ist das hier längst eingerissen, das alles führt nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Wir wissen das, aber wir machen weiter. Es gibt von einem Kabarettisten Helmut Qualtinger ein lustiges Lied aus den 50er Jahren. Und da gibt's die Zeile drin: Ich weiß zwar nicht, wo ich hinfahre, aber dafür bin ich schneller dort. Und ich glaube, dass sozusagen das Lebensmotto unserer Zeit geworden ist. Wir rasen irgendwo hin, aber wir wissen nicht, was wir dort machen und haben immer Angst, die Kontrolle zu verlieren, weil wir diesen Unfug machen. Also sich hinzusetzen und erstmal Inventur zu machen und keine Angst haben über Kontrollverlust, das wäre es schon mal.
Aber das trifft eigentlich so den Kern. Ja? Was meint man eigentlich damit Kontrolle verlieren? Ja? Ich meine, das macht man sich ja vor, dass man alles im Griff hat. Ja? Im Gegenteil, ja, das hat mal vor 40 Jahren auch noch nicht funktioniert. Und das hat viel damit zu tun, weil man sagt, Vertrauen in die Menschen, das hat viel damit zu tun, Vertrauen in sich selber loszulassen, ja, sich verletzbar zu machen, ja. Und das, was wirklich bindet und was wirklich Kontrolle letztendlich verursachen kann, ist Vertrauen, ja, weil nichts ist besser als Vertrauen in einer Organisation.
Steht ja wahrscheinlich so in jedem Wertekorsett steht da irgendwo Vertrauen drin, aber in letzter Konsequenz wird es im Grunde genommen gar nicht gelebt, ne? So.
Nee, weil der ganze Laden per Institution gegen Vertrauen und gegen Zusammenarbeit spricht, ja. Und deswegen ist dieser ganze Wertekanon auch vollkommen sinnlos. Und wenn man wirklich Vertrauen vertrauensbasierte Zusammenarbeit generieren will, dann muss man das Unternehmen von den Rahmenbedingungen so bauen, dass das Vertrauen wahrscheinlicher wird, ja. Aber wenn ich ein Mikromanager bin, ja, und mir jede Menge Vertrauen in mir selber fehlt, wird das nichts, ja.
Ich würde nur eine kleine Fußnote, wie ich das im Buch auch gemacht habe, zum Wort Vertrauen, weil es so häufig vorkommt heute, machen. Mir ist das Wort Zutrauen lieber, weil das ist die Voraussetzung für Vertrauen. Und Zutrauen kann man ja, dem traue ich alles zu, oder im positiven Sinn, wo ich sage, ich traue dir das zu, warum ich dich eingestellt habe, warum ich mit dir arbeite, warum ich mit dir kooperiere. Na, okay, wenn ich einmal so weit bin, dass ich das weiß, nüchtern und pragmatisch, dann kann ich ja auch vertrauen. Ja, also wenn Sie wissen, dass jemand etwas kann, dann lassen Sie ihn. Ja, und das ist Lassen ist dann von mir aus das Vertrauen. Es geht nicht um blindes Vertrauen. Es geht immer um fundiertes Vertrauen, wenn Sie so wollen, um kontrolliertes Vertrauen. Ja, also Sie steigen auch nicht in ein Flugzeug, das ein Amateur steuert. Das machen Sie nicht. Aber wenn Sie sagen, ich habe den Piloten jetzt eingestellt in meiner Fluggesellschaft und der hat alle Zertifikate und hat das bewiesen, ja, warum sollen Sie dann nicht fliegen lassen? Da gehen Sie ja nicht ständig ins Cockpit und sagen, wie es geht, oder? Und das ist aber genau das, was in den meisten Organisationen passiert, nicht? Und das ist ein mentales und persönliches Problem, eine Charakterfrage wieder.
Jetzt gibt es eine interessante Situation. Wir haben ja einerseits die Digitalisierung bis zum großen Grad als Megatrend, kann man sagen. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt die Aspekte, die Sie angesprochen haben. Die Digitalisierung kann man ja als zweischneidiges Schwert benutzen, genauso wie die KI im Endeffekt. Also man kann die durchaus auch als Werkzeug benutzen, um noch mehr zu kontrollieren. Ist das denn etwas, was aus Ihrer Perspektive im Prinzip die Möglichkeiten der Einsparung, würde ich nicht sagen, aber der Optimierung eigentlich auffrisst? Weil ich meine, es gibt ja auch Tools mittlerweile, die genau gucken, ob jemand gerade am Rechner ist oder nicht und etc. Das geht ja genau in die gegenteilige Richtung, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, ich habe ein Folgebuch. Ich muss es jetzt leider sozusagen ein bisschen crashen, unser Transformationsbuch im besten Sinne. Aber ich bin gerade dabei, ein Folgebuch zu veröffentlichen, wo ich mich genau mit dieser Frage des Produktivitätsparadoxons beschäftige. Und ich glaube, wir haben das nicht im Griff. Computer nützen heute vor allen Dingen immer noch den Leuten, die Computer verkaufen. Plus Systeme, plus KI. Ja, das ist nachgewiesen hunderte Male. Es wird nicht zur Kenntnis genommen, weil immer gesagt wird, du gehörst zum alten Eisen, wenn du das kritisierst. Das ist unser Fehler. Es ist genauso wie in der Transformation. Wir wissen nicht, worüber wir reden, aber wir laufen mit. Und deshalb haben wir schlechte Resultate. Also wenn man sich hinsetzt und sage, vernünftigerweise, was mache ich mit digitalen Prozessen? Was mache ich mit der Automatisierung? Welche Konsequenzen ergeben sich da für die Selbstständigkeit auch der Leute, die im Unternehmen arbeiten? Und wenn ich das analysiere, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Aber die meisten machen einfach nur. Schauen Sie sich einmal die Effizienz durch KI an. Die ist nur behauptet. Die gleichen Leute, die Ihnen das verkaufen, machen auch die Studien dazu. Und alle schlucken sie und alle schreiben darüber. Ich verstehe das nicht. Ich würde da mal kritisch fragen, was bringt es?
Das Problem bei der ganzen Geschichte ist ja, ich sag mal, dass man das immer vom falschen Ende her denkt. Ja? Und Technik ist weder das Problem noch die Lösung. Ja? Und wenn man das mal ein bisschen vereinfacht darstellt, aber KI ist auch wieder nur Software, ist Technik. Ja? Ich sag mal, Technik wird nur funktionieren, da stimmen alle zu, wenn man eindeutige Daten hat. So. Und eindeutige Daten bekommt man nur, wenn man seine Prozesse wirklich harmonisiert. Und Prozesse harmonisiert bekommt man nur, wenn man sein Unternehmen aufräumt, weil man nämlich Ordnung und Strukturen der analogen Welt schafft. Ja. Deswegen bin ich wieder da. Du musst bei den Strukturen anfangen, ja, die analoge Welt aufräumen, Ordnung, Struktur schaffen, Prozesse harmonisieren, Daten in den Griff kriegen und dann kann man Technik nutzen. Und das ist, wie man immer so schön sagt, ja, das ist nur eine weitere Automatisierung von Standardprozessen. Mehr ist es nicht.
Ja.
Und da kann ich Ihnen reihenweise Beispiele nennen, die heute bei uns im Unternehmen digitalisiert sind. Ja? So, wo man, ich sag mal, Standardarbeiten von Menschen weggenommen hat und die heute Maschinen erledigen. Aber nicht, um Arbeitsplätze zu reduzieren, sondern Menschen sinnvoll einzusetzen, nämlich zum Kunden hingerichtet. Ja. Und Digitalisierung deswegen, das hat nichts mit Software zu tun und auch nicht mit Hardware. Das ist nur dann ein Ableitungskanal, sondern du musst vorher diese strukturellen Schieflagen beseitigen. Und das können Sie in den Verwaltungen beobachten oder auch in den Unternehmen. Und ich gebe ein gutes Beispiel. Ja, wir haben heute jetzt SAP S/4HANA seit 4 Jahren im Einsatz. Und wir machen jetzt, gab wieder Budgetphase, kannst du Prognosen machen, Budgets errechnen. Wer da würfelt, ob Controlling oder die operativen Einheiten, ist wurscht. Wenn du aber eine saubere Datenbasis hast, kannst du heute KI nutzen. Ja? Ich sag mal, solche Dinge für dich erledigen zu lassen. Und da gibt es viele, viele Beispiele. Das geht aber nur, wenn man seinen Laden prozessual und datentechnisch im Griff hat.
Kann man denn sagen, dass Ihr Denken, beziehungsweise das, was da auch durch Ihre Veröffentlichung atmet, menschenzentriert ist? Also ich meine, das herauszuhören.
Ja, natürlich. Ja, was sonst? Die Bücher werden von Menschen gekauft, die Arbeit wird von Menschen gemacht, für Menschen gemacht. Und mich wundern schon, entschuldigen Sie, nichts persönlich, aber mich wundert schon die Frage. Weil, wofür denn? Also wir haben eine Systemgläubigkeit entwickelt, die ungeheuerlich ist. All das, was wir tun, tun wir, um die Probleme zu lösen von Menschen und die Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen. Das ist der Kern. Es gibt nichts anderes als menschenzentriert. Es existiert schlicht für Menschen nichts anderes. Und deshalb, glaube ich, muss man irgendwann mal aufhören, unsere Problemlagen in Systeme und in Theorien und in Prozesse auszulagern, wo sie gar nicht hingehören. Also die Digitalisierung ist zum Beispiel so ein Prozess. Kaum jemand hat darüber nachgedacht, was das Wort eigentlich bedeutet. Digitalisieren heißt, das Reale in den Automaten zu bringen, sonst wäre es ja nicht digitalisieren. Ja, sonst wäre es ja ein eigenes Wort. Also ist aber keins. Sondern sie ziehen die reale Welt in die virtuelle um. Und deshalb ist alles, was sie in der realen Welt falsch gemacht haben, in der digitalen Welt auch falsch. Es gibt ja diesen Informatikerspruch, entschuldigen Sie mein Französisch, aber das ist so. Ein Scheißprozess, den Sie digitalisieren, ist halt ein digitaler Scheißprozess. Und so ist es. So. Und wenn ihr das nicht weiß, Ja.
Aber jetzt mal wirklich runtergebrochen auf die Praxis. Ja. Vorhin, ich sag mal, habe ich die Workshops beschrieben. Ja. Wir haben 27 Standorte. Bei uns gab es unterschiedliche Preislisten, Mietpreislisten, Servicepreislisten und. Ja. Das heißt, du musst dich dann auf eine Servicepreisliste, auf eine Mietpreisliste einigen. Ja? Wir hatten teilweise zu Artikeln keine Dupletten, sondern 15-Fachletten. Das heißt, genau der gleiche Artikel, der war 15 Mal unterschiedlich angelegt bei Beutelhauser. Ja? Das heißt, du musst dich dann auf eine einheitliche Datenarchitektur einigen. Das muss aber jemand erledigen. Und diese Daten werden ja in den Prozessen ganz unterschiedlich verwendet. Da geht das Handwerkszeug los. Ordnung und Struktur schaffen in der ganz analogen Welt. Ja? Und dann erhöht man die Lebensqualität, ja, in allererster Linie mal bei Menschen außerhalb des Unternehmens, nämlich bei den Kunden, ja. Und dann erhöht man die Lebensqualität bei den eigenen Leuten. Und dafür ist alles da, ja, über das, was wir da gerade reden.
Ich möchte eine Frage stellen und den ganzen Nervkram weg, der uns jeden Tag nervt, ja, und uns davon abhält, dass wir was Vernünftiges denken.
Wolf, ich sag mal, wir haben eine Einkaufsplattform, ja, nur mal so aus dem Warenleben, SAP Ariba, ja, dann kamen die Firma Absolut Implementierungspartner, sagt ja, wie das bei uns mit den Berechtigungsstufen ist, ja, 4 Augen, 6 Augen, 8 Augen, das gibt's bei uns nicht, ja. Wenn du diese Berechtigungsstufen hast, ja, dann musst du die auch wieder digital abbilden und dann wunderst dich wieder, dass es nicht gelingt oder schweineteuer wird. Ja?
Ja, Bürokratie.
Aber das hängt doch mit zusammen, wie baue ich mein Unternehmen, wie viel Vertrauen gebe ich den Leuten oder bin ich ein Kontrollfreak? Ja?
Darf ich nur eine Anmerkung dazu? Es zeigt zum Beispiel dieses Beispiel wieder, dass die sogenannte Praxis der Privatunternehmen oft nichts anderes ist als eine intensive Bürokratie, über die man sich beim Amt wieder beschwert. Also die Bürokratie ist keineswegs eine Domäne des öffentlichen Dienstes. Nee. Ich glaube sogar, dass wir in Deutschland mittlerweile in der Privatwirtschaft mehr Bürokratie haben als in den Amtsstuben. Das ist meine Erfahrung, wenn ich mit Leuten rede, die heute versuchen, diese Ämter wenigstens ein bisschen zu verändern. Während ich auf der anderen Seite sehr viele Manager treffe, die also begeistert sind an Routineformen und Verwaltungsformen, die sie aber für modernes Management halten. Ja.
Das ist eine Bankrotterklärung von Führung, ja, weil ich sag mal, dann sucht man immer die Schuld woanders. Ja. Ja. Da muss man mal in den Spiegel gucken und damit geht alles an als Management, mal in den Spiegel gucken, sondern was tue ich eigentlich dafür. Ja. Und in der Regel, ich sag mal, das ist einer der größten Rohrkrepierer von Management, immer die Schuld woanders zu suchen, ja, in den öffentlichen Verwaltungen oder bei den Mitarbeitenden. Ja. Aber mal in den Spiegel zu gucken, sag ich, was bin ich eigentlich dafür da, was bin ich der Auslöser dafür, was da alles passiert?
Vor allem ist die junge Generation schuld, weil die wollen ja alle nicht mehr arbeiten.
alle sind schuld. Ja. Für die Jungen sind die Alten schuld und für die Alten sind die Jungen schuld. Alle sind schuld. Und für die Privatwirtschaft ist der Staat schuld und für den Staat ist die Privatwirtschaft schuld. Also jeder gegen jeden. Und das zeigt ja schon diese Sinnlosigkeit dieses Systems. Es ist überhaupt nicht kooperativ und konstruktiv, wie es immer behauptet, sondern all diese Wörter sind nur vorgeschoben, um die eigenen Interessen sozusagen zu wahren. Und da muss ich auch sagen, da würde uns sehr gut tun, wenn wir diese Interessen transparenter und offener aussprechen dürften und würden. Weil dann wissen wir wenigstens, woran wir sind. Das wird ja gerade in der Wirtschaftswelt unglaublich viel kamufliert. Greenwashing, Changewashing. Jeder tut so, als ob er das Gute erfunden hätte. Aber im Kern geht es immer darum, dass ich das einfach mache und zeige, wie es geht. Und den Leuten wirklich nütze. Alles andere, dieses ganze Zertifikatswirtschaft, das ist alles Selbstreferenz. Schön für die, die es machen, für alle anderen
ist es unnötig. Eine Frage muss ich noch stellen, obwohl ich mir die Antwort schon vorstellen kann. Aber braucht es dafür, um die Mitarbeiter mitzunehmen, braucht es dafür ein Zielbild, eine Vision, damit ich sagen kann, da wollen wir bitte hin, folgt uns. Bitte.
Also, da auch nochmal, da waren ja ein paar Worte mit drin. Ja. Erstens mal das ganze Thema Mitarbeiter mitnehmen. Das hört sich ja so an, als ob die als erwachsene Menschen wie Kinder am Bahnsteig stehen und nicht wissen, wo hinten und vorne ist. Ja. Das fängt ja schon mal mit dem Menschenbild an. Ja. So, das ist das eine. Und ich meine, was man sicher braucht, ist eine Orientierung, eine Himmelsrichtung. Ja. Und dann fängt man mal an loszulaufen, ohne permanent den Leuten zu verklickern, dass man wissen würde, was denn 2 Jahren ist. Ja. Was das Management permanent versucht. Ja. Und das ist genau dieser Management-Klamauk, kommend aus dem alten Jahrtausend. Der hat damals schon nicht funktioniert und heute schon gar nicht mehr. Ja. Das ist zynisch. Das ist blind. Ja.
Ich könnte ihm nur zustimmen. Und wir sind keine Busunternehmer, wir sind keine Spediteure, wir sind keine Taxiunternehmer. Wir brauchen niemanden abholen. Vor allen Dingen ist das ja auch immer eine Ausrede dafür, etwas nicht machen zu müssen. Wenn in Deutschland eine Entwicklung nicht getan wird, sagt man immer, ja, aber die Susi kann nicht mit. Es können 800 Leute mit, aber die Susi kann nicht mit. Und deshalb müssen die anderen 800 auch stehen bleiben. Das ist der Klassiker. Also das dient dazu, sozusagen Veränderungen immer zu verhindern. Das liegt nicht an der Susi, sondern das liegt an denen, die nicht gehen wollen. Ja, also es liegt an denen oben. Und mit diesen Tricks muss man mal aufhören und man muss sie entlarven. Und das hat mit Transparenz zu tun, diesen ganzen Popanz von falscher Führung als das darzustellen, was sie ist, nämlich fauler Zauber und keine gute Verwandlung.
Dann die Abschlussfrage. Wir sind am Ende langsam unserer Zeit, obwohl ich noch stundenlang oder wir stundenlang mit Ihnen sprechen könnten. Aber wenn Sie jetzt einem CEO, einem Geschäftsführer, einem Manager nur einen Satz mitgeben dürften, um Transformation zu starten. Was wäre das? Haben Sie einen parat?
Ja, lies unser Buch.
Genau. Genau. Ich würde mir ein T-Shirt schenken, damit es kann sich in den Spiegel anschauen. Kenne dich selbst, der Rest ergibt sich.
Sehr gut.
Ja.
Der Tempel ist Apollo.
Ja, vielen Dank. Sehr schöne letzte Worte. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen beiden. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute, viel Erfolg mit dem Buch.
Dankeschön.
Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.